Es war eine kleine Runde, die da gestern in Riad zusammengekommen ist. Marco Rubio war da, der amerikanische Außenminister, begleitet von Sicherheitsberater Walz und dem Sondergesandten Witkoff. Und auf der anderen Seite des Tisches saßen der russische Außenminister Lavrov, dazu noch ein außenpolitischer Berater von Präsident Putin. Nicht dabei die Ukraine und die EU. Die muss sich gerade neu finden in dieser Situation. Boah, es gibt genug zu tun und darüber kann ich jetzt mit Manfred Weber sprechen, CSU-Vize und Vorsitzender der größten Fraktion im Europaparlament, der konservativen Europäischen Volkspartei. Er ist mir zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen, Herr Böllmann.
Europa müsste jetzt ja eigentlich geschlossener sein denn je, so wäre jedenfalls das Bedürfnis ganz offenbar, aber irgendwie klappt das nicht. Bei den Gesprächen in Paris nach der Münchner Sicherheitskonferenz hat man sich eigentlich auf gar nichts geeinigt. Präsident Macron hat für heute zur Videokonferenz eingeladen, um das Ganze nochmal zu probieren. Verzweifeln Sie manchmal an Ihrem Europa, dass es einfach nicht vorankommt?
Europa muss immer weiterentwickelt werden, ja. Und natürlich erleben wir einen Moment, wo wir jetzt geprüft werden, weil Europa, unser Kontinent, nach dem, was wir jetzt aus Washington hören, wie Washington auch mit uns umgeht, wir Europäer müssen sehen, wir sind allein jetzt in der Welt. Wir werden unsere Zukunft jetzt eigenständig gestalten müssen. Und das, glaube ich, fordert viele heraus auf dem Kontinent. Darauf müssen wir jetzt eine gemeinsame Antwort geben. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich jedes Gespräch, jede Initiative begrüße. Wir haben im Verbund der EVP, der Europäischen Volkspartei, 13 Staats- und Regierungschefs gestern in der Schalte beisammen gehabt, wo wir uns koordinieren. Also alle Gespräche sind wichtig und richtig. Aber ich warne schon davor, dass es jetzt viele separate Treffen gibt, wie in Paris das jetzt von Macron eingeladen wird. Ich glaube, dass es notwendig wäre, jetzt ein Sondergipfel des Europäischen Rates einzuberufen. Auch die kleinen Länder in der Europäischen Union müssen sich beteiligt fühlen. Es muss ein Weg für ganz Europa gehen.
Für ganz Europa, sagen Sie denn, wir sind alleine, haben Sie auch gerade gesagt. Das heißt, es muss ja dann doch ziemlich drastisch was passieren. Die EU muss vor allen Dingen auch militärisch stärker werden, wenn wir über die aktuelle Situation sprechen. Die EU-Kommission will es den Ländern ermöglichen, für Rüstungsausgaben mehr Schulden zu machen. Wäre das so mal der richtige Weg?
Wir werden dramatisch in die Verteidigung investieren müssen, weil wir schon feststellen müssen, dass wir militärisch aktuell relativ nackt in einer Welt von Stürmen sind. Wir sind nicht fähig, uns eigenständig zu verteidigen ohne die amerikanische Unterstützung. Deshalb muss viel passieren. Mein erster Gedanke wäre nicht neues Geld, mein erster Gedanke wäre, das Geld effizienter auszugeben. Wir haben in Europa 17 verschiedene Panzerarten, die Amerikaner haben einen einzigen Panzer, einen Standardpanzer. Das heißt, mit Standardisierung, mit gemeinsamer Beschaffung könnten wir Milliarden an Steuergeldern sparen. Wir bräuchten einen europäischen Binnenmarkt für Verteidigungsgüter, den wir heute nicht haben. Jedes Land beschafft eigenständig und deshalb wäre das der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz, den wir ganz konkret brauchen, ist dort, wo Europa einen Mehrwert bieten kann. Wenn wir es gemeinsam machen, müssen wir es jetzt gemeinsam machen. Nicht nationale Armeen, sondern europäisch denken. Beispielsweise in der Aufklärung oder einen Raketenschutzschirm für die Europäische Union. Wir Deutschen haben das größte Interesse, dass die Raketen nicht an der deutsch-polnischen, sondern bereits an der polnisch-belarussischen Grenze abgefangen werden. Das heißt, da jetzt gemeinsam zu investieren, sind die Schwerpunkte, die wir jetzt anpacken müssen.
Sie sagen vereinheitlichen, nicht nur aufrüsten, aber ist das als Forderung realistisch? Sie selber wissen ja genauso gut wie ich, dass Rüstungspolitik auch immer Wirtschaftspolitik ist. Also glauben Sie ernsthaft, dass Deutschland zum Beispiel aufhören könnte, den Leopard-Panzer zu produzieren, weil es ein besseres Angebot aus Frankreich gibt?
Wir haben bei normalen Produkten, also im normalen Binnenmarkt, die große Erfahrung gemacht, dass gerade wir Deutsche von einem Öffnen der Märkte massiv profitieren, weil wir günstige Produkte mit toller Qualität produzieren. Und auch andere haben massiv davon profitiert, von diesem Binnenmarkt. Warum soll das bei der Verteidigung nicht möglich sein? Und es stellt sich ja nicht die Frage, ob wir die deutsche oder die französische Verteidigungsindustrie aufrechterhalten, sondern es stellt sich ja mittelfristig, denken Sie an Technologien wie neue Flugzeuge, neue Waffensysteme, in der Luft, da stellt sich ja die Frage, ob ein Land überhaupt noch die technologische Fähigkeit hat, das zu entwickeln. Um die Frage geht es ja. Deshalb, jetzt ist Europa dringend notwendig, in diesen Bereichen voranzukommen. Und dafür brauchen wir übrigens auch europäisches Geld. Also es muss auch über Europa finanziert werden, angereizt werden. Dann werden wir da auch vorankommen. Und es läuft uns ein Stück weit die Zeit davon. Das heißt, Dringlichkeit ist auch angesagt.
Dann entschuldigen Sie, dass ich so skeptisch nachfrage, aber gerade europäische Rüstungsprojekte haben sich ja in der Vergangenheit nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders effektiv waren oder besonders schnell realisiert worden sind. Wie können wir das, wenn wir uns alle einig sind, dass sich das ändern muss, wie können wir das schaffen, dass wir da hinkommen?
Bisherige Projekte waren getragen durch das Zwischenstaatliche und das müssen wir beenden. Es muss in Europa eine Stelle die Beschaffung für Europa durchführen, basierend auf den Zahlen, die die NATO uns gibt, also welcher Bedarf gemeldet wird durch die NATO-Zahlen, wie viele Brigaden, wie viele Panzer, und das muss dann über europäische Strukturen geschaffen werden. Es ist jetzt ein ähnlicher Mut notwendig, wie ihn Helmut Kohl hatte, als er den Euro eingeführt hat. Da hat es auch viele Widerstände gegeben, aber dann hat man entschieden, jawohl, wir gründen eine EZB, eine europäische Zentralbank, die zukünftig unsere gemeinsame Währung verwaltet, und genau so einen Mut brauchen wir jetzt auch, gemeinsame Beschaffung und vor allem, ich bleibe dabei, gemeinsame europäische Projekte. Wenn die Ukraine heute von Daten der Amerikaner bei der Aufklärung und von Musk gegenüber der Kommunikation abhängig ist, dann stimmt irgendwas nicht. Europa muss in der Lage sein, eigenständig aufzuklären, über Satellitensysteme auch Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Und wir sind ja wirtschaftlich, genau wie Pistorius sagte, wir sind ja wirtschaftlich in der Lage dazu. Wir vertreten 22% der Weltwirtschaft. Wir sind gleich stark wie die Amerikaner wirtschaftlich betrachtet. Deshalb ist es ja auch richtig, wenn Trump sagt, macht endlich eure Hausaufgaben. Er macht es auf eine Art und Weise, die uns schockiert, aber in der Sache hat er recht. 350 Millionen Amerikaner werden nicht dauerhaft 450 Millionen Europäer verteidigen. Wir müssen endlich unsere Hausaufgaben machen.
Jetzt haben Sie es gerade selber angesprochen, die Art, wie Donald Trump mit Europa umgeht, die schockiert, irritiert, verärgert viele auch. Wie sollte Europa damit umgehen? Sie haben jetzt schon mehrere Male betont, dass wir durchaus als Europäer auch selbstbewusst auftreten können. Gehen Sie davon aus, dass die USA weiterhin ein vertrauenswürdiger Partner sind? Sollten wir weiterhin auf Kooperation setzen? Wird es Zeit, klarere Grenzen zu ziehen und sich vielleicht auch abzusetzen von dem, was in Washington passiert?
Es gibt unterschiedlichste Signale aus Washington. Zum einen diese provokante, inakzeptable Rede von Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja vor allem politisch getrieben war. Aber andererseits gibt es auch Aussagen der amerikanischen Administration, dass beispielsweise amerikanische Truppen in Polen, in vielen Ländern der Europäischen Union eben nicht reduziert werden. Also insofern müssen wir, ähnlich wie Verteidigungsminister Pistorius sagte, auch nicht jedes Statement kommentieren, sondern auf unsere Stärke vertrauen. Es wird übrigens auch keinen Frieden, keinen Waffenstillstand der Ukraine mit Russland geben, ohne dass Europa und die Ukraine konstruktiv dann auch mitarbeiten. Also das heißt, selbst wenn in Saudi-Arabien jetzt Beschlüsse gefasst werden, hat Europa faktisches Vetorecht, weil wir genug Ressourcen haben, unseren eigenen Weg auch zu gehen mit der Ukraine, wenn der Wille da ist. Das ist immer die Voraussetzung. Das heißt, Selbstbewusstsein ist jetzt angesagt, und die zentrale Botschaft ist, erstens, wie können wir die regelbasierte Weltordnung aufrechterhalten? Also wie können wir sicherstellen, dass eben jemand, der unprovoziert ein anderes Land überfällt, nicht einfach so im G7-Kreis wieder willkommen geheißen wird und man geht zur Tagesordnung über, sondern das muss Konsequenzen haben. Diese Männer gehören vor Kriegsgerichte gestellt, und das muss Europa auch weiter verteidigen. Und das Zweite, was wir hinkriegen müssen, ist eben jetzt Mut zu haben, unseren eigenen Weg zu gehen, eigenständig aufzutreten. Und wenn Sie mir das erlauben, Herr Bühlmann, es ist auch nichts Neues. Bereits Konrad Adenauer hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen ausverhandelten Vertrag mit Paris gehabt, wo er die Europäische Verteidigungsunion aufbauen wollte. Das war eigentlich die Uridee der Gründung Europas, und wir kommen jetzt 2025 zurück, jetzt hoffentlich umso engagierter.
Da schlagen wir den ganz großen Bogen. Konrad Adenauer. Manfred Weber war das, EVP-Fraktionschef und CSU-Vize im Gespräch mit Bayern 2. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen.
Ich bedanke mich.